Unseren Gast kennt man eigentlich anders. Auf Instagram als Frau Forschung, als Bestseller-Autorin. Heute erzählt sie, wie sie bei einem tödlichen Unfall Ersthelferin wurde. Als es drauf ankommt, funktioniert sie. Wie im Autopilot. Aber bald darauf nicht mehr. Der Sprung ins kalte Wasser. Mit Jutta Almendinger und Katja Kipping. Heute zu Gast Lisa Niendorf.
Herzlich willkommen beim Podcast Der Sprung ins kalte Wasser mit
Jutta Almendinger
und Katja Kipping und unserem heutigen Gast. Aber bevor all unsere Aufmerksamkeit auf unseren heutigen Gast geht, frage ich dich mal, Jutta, was gibt's Neues in deinem Leben?
Ach, man weiß ja, dass ich mich nach so vielen Jahrzehnten, kann ich schon sagen, des Chauffeurlebens wirklich mit großer Begeisterung in die öffentlichen Verkehrssysteme stürze und das ganz toll finde. Also ich kann überhaupt nicht mehr verstehen, warum ich nicht immer meine soziale Imagination aus dem U-Bahn und S-Bahn und Bus- und Trambahnfahren genommen habe. Aber was mir jetzt heute früh tatsächlich passiert ist, ist, dass ein sehr netter, sehr runtergekommener, vielleicht so 40-jähriger Mann in die U-Bahn kam und sagte in einer fröhlichen, freundlichen Stimme und in gar keiner Weise irgendwie aufdringlich, dass er obdachlos sei und wenn man doch etwas Geld übrig hätte, ihm das doch spenden möge. Und als er so reinkam, an der Tür stand, ich nehme an, das war ein junger Türke mit seinem 2- bis 3-jährigen Mädchen. Und während die meisten keine Anstalten machten, irgendwie Geld aus der Tasche zu ziehen, gab er seiner 2- bis 3-jährigen Tochter ein 2-Euro-Stück, das konnte ich gut sehen, und bat die Tochter, das dem obdachlosen Mann zu bringen, der mittlerweile schon etwas vorangeschritten war. Und dieses kleine Mädchen rannte ihm dann hinterher und wollte das also in diesen Becher tun, und er lehnte ab und sagt, also von einem kleinen Mädchen lässt er sich kein Geld geben, weil er ja um die Kinderarmut wisse und das sei für sie. Dann ist dieses kleine Mädchen wieder zu ihrem Vater und der Vater sagte, gibst du mir das wieder zurück? Und sie war natürlich ganz glücklich über diese 2 Euro. Und er sagte, nein, das war für den obdachlosen Herrn. Und das Mädchen hat gelacht und hat sich hingesetzt und keinerlei Anstalten von Gefetze oder Geplärre. Und seitdem überlege ich mir, wie ich als 2-Jährige in so einer Situation mich gebärt hätte.
Jetzt schaut ihr alle zwei.
Ja. So, wir lassen diese Geschichte gerade sagen.
Wir wollen das jetzt nicht länger analysieren, weil ich mit meiner Selbstanalyse noch nicht ausreichend fortgeschritten bin.
Also, bei dir. Bei mir ganz, ganz viel passiert. Ich erzähle dir mal von einer Sache, die anknüpft an einem Podcast, den wir gemeinsam hatten vor einiger Zeit mit Stefanie Schmidt, der Redakteurin, die das ganze Thema Entfremdungskonstrukt, Bindungsintoleranz bearbeitet hat, über viele Jahre da investigativ recherchiert hat. Und das, was sie erzählt hat, hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, weswegen ich das Thema auch weiter verfolgt habe. Und beim Paritätischen haben sich Gremien jetzt dazu positioniert, kritisch in der Sache. Und was vielleicht noch viel wichtiger ist, dass wir jetzt auch auf der Suche sind, wo man über welche Kanäle immer noch mehr zur Aufklärung und zur Sensibilisierung beitragen kann. Also ich finde, sein. Dieser Podcast hat mich ermutigt und auch andere, da einiges in Bewegung zu setzen. Genug über uns gesprochen. Heute, am Freitag, den 27. März 2026, heißt unser Gast Lisa Niendorf.
Und man könnte sie bezeichnen als eine schillernde Frau mit rotem Bauchfutter. Jetzt wird man sich wahrscheinlich wundern. Sie schaut auch, aber das wäre die Übersetzung von Shiny Glurak. Alle die Pokémon, wir haben hier mit einem Lachen begonnen. Und das ist eine Pokémon-Karte. Also ich kenne Pokémon, weil mein Sohn das sammelte und noch immer, also diese ganzen, wurde ja nicht als sehr, sagen wir mal, interessiert in der Welt wahrgenommen, aber das Pokémon-Kennen hat ihn gerettet und hat ihn auch aufs Gymnasium und alles gebracht. Aber
es ist eine mir kenne total unbekannte
diese
Welt.
Shiny Chlor, ja, das ist deshalb wichtig, weil es eine ganz, ganz wertvolle Karte ist, und ganz wertvoll sind natürlich Karten, die ganz, ganz selten vorkommen, die also, da zahlt man, was weiß ich, zigtausende von Euro. Und ich bezeichne sie so, bezeichne Lisa so, weil sie keine Promotion hat, aber dennoch entfristet ist, was in unserem Hochschulwesen absolut selten ist, mindestens so selten wie dieser Shiny Chlorak. Also so ein, wo man sich fragt, ja, wie hat sie denn das geschafft? Sie unterrichtet als Erziehungswissenschaftlerin ausgerechnet an der Universität, in der ich auch sehr lange unterrichtet habe, an der Humboldt-Universität. Anderes Fach, aber immerhin, wir haben diese gleiche Alma Mater, wenn man das so möchte. Sie ist nicht nur als Lisa Niendorf bekannt, sondern auch als eine der 100 Frauen in der Wissenschaft, so der Tagesspiegel, oder als Fairness-Heldin oder als Spiegel-Bestsellerin oder als Progressive Voice. Also es wird im Moment tatsächlich mit Auszeichnungen überhäuft, was sozusagen diesem Shiny Chlorak noch mehr zufügt, eine Seltenheit. Was sie macht, ist im Prinzip das, was ich in meiner ersten Phase als Mitglied des Wissenschaftsrats mit untersuchen durfte, inwieweit man reine Lehrprofessuren haben sollte. Ich habe mich immer dagegen ausgesprochen, weil diese Lehre eigentlich das ist, was in der Wissenschaft eine niedrige Reputation hat. Aber sie lehrt auf immerhin einer entfristeten Position so viel, wie man eigentlich auf einer Fachhochschule lehren sollte, also mit mehr als 12 Stunden Deputat, macht das sehr erfolgreich, aber hat natürlich zwar eine entfristete Stelle, aber den Stress, gleichermaßen ein bisschen Forschung unbezahlt und nebenher zu machen. Darüber werden wir sprechen. Ich war ein kleines bisschen, ich durfte 3 Zeilen schreiben von diesem preisgekrönten Buch, welches sich tatsächlich um diese Frage von Wissenschaft dreht und diese Frage, was alles schiefläuft in der Wissenschaft. Das ist eine ganze Menge, da kommen wir später drauf zurück. Aber sie fragte mich, ob ich so ein Blurb, wie man sagt, schreibe, so eine 3 Zeilen, und ich schrieb dieses Buch, Zitat, Eigenzitat. Dieses Buch ist besonders, es ist einladend und barrierefrei geschrieben, erklärt viel, schenkt Rat, fühlt mit. Die Probleme unserer Hochschule werden deutlich benannt. Mir hat das Buch den Blick geöffnet. Was natürlich schon interessant ist, wenn ich das als 69-Jährige, die 40 Jahre in dem System arbeite, so schreibe und ein unglaubliches Kompliment ist. Und sie schrieb darauf, ich zitiere jetzt Lisa Niendorf, da war ich dann ganz neidisch auf die Sprachgewalt. Ich könnte Buchstaben vor Freude hüpfen.
Herzlich willkommen, Lisa Niendorf. Schön, dass ich hier
sein
darf.
Ist das nicht so ein schöner Ausdruck? Ich könnte Buchstaben vor Freude hüpfen. Vielen Dank, dass du da bist.
Das muss ein Fiebertraum gewesen sein, dass ich diese Formulierung gefunden habe.
Nein, so ist das ganze Buch geschrieben. Darüber sprechen wir nachher. Aber Katja ist schon ganz, ja.
Schön, dass ich hier sein darf.
Jetzt gab es so viele Beschreibungen zu dir, Frau ja, mir, Forschung, Lisa, ist ganz Shiny Chlorak. Wie siehst du
da
dich?
Da musst du dich dran gewöhnen.
Wie sehe ich mich? Ich sehe mich als eine junge, heranwachsende Frau. Ich finde mich immer noch heranwachsend, ich fühle mich immer noch nicht so wirklich erwachsen, die versucht, ein bisschen Leichtigkeit, aber vor allen Dingen Gerechtigkeit in das Hochschulleben reinzubringen. So sehe ich mich. Und vor allen Dingen bin ich aber auch Pokémon-Liebhaberin. Ich bin Hundemama, ich bin Ehefrau. Ich liebe es zu spielen, zu zocken, also Computerspiele zu zocken. Ich bin eine Gartenarbeitsmaus. Ich bin auch so viel mehr als nur das, was gerade vorgestellt worden ist.
Da ist viel, viel Futter für weitere Fragen, aber vor allem unsere Hörerinnen und Hörer wissen das. Wir starten immer mit einer Frage zu dem Sprung in deinem Leben. Das können ganz unterschiedliche Sprünge sein. Was würdest du sagen, war ein ganz wichtiger Sprung in deinem Leben?
Das war gar nicht so leicht oder ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber mein Sprung ist vermutlich dieser Sprung an einem sehr warmen Sommertag,
als ich Ersthelferin bei einem tödlichen Verkehrsunfall war, weil das hat mein Leben einmal auf Pause gedrückt, dieses Erlebnis.
Krasser Moduswechsel von Buchstaben für Freudehüpfen, sind wir jetzt wirklich in einer sehr tragischen und herausfordernden Situation.
Das Leben in der Wissenschaft kann auch tragisch sein, ja. Das hat schon Max Weber so beschrieben. Und auch suizidal, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, das möchte ich jetzt nicht vertiefen. Aber sag mal, wie alt warst du denn da?
31.
Es war ein warmer Sommertag. Nimm uns noch mal mit in die Situation. Das war ja, oft ist es ja, reden wir über Sprünge, die sich angekündigt haben, die man vorbereitet hat. Ich weiß nicht, ob das eine Situation ist, auf die man sich vorbereiten kann, mit der du zu tun hattest.
Definitiv nicht. Also das stand, ich sage immer gerne, das stand gar nicht auf meiner Lebensbingo-Karte, dass ich das einmal miterleben muss. Gleichwohl ich froh war, dann an dem Tag da gewesen zu sein, weil ich handeln konnte. Also ich war auf dem Weg zur Arbeit und bin mit dem Auto in Richtung Parc Sanssouci in Potsdam, ich lebe in Potsdam, gefahren. Und dann habe ich nur gesehen, wie ein Auto gegen, es muss wirklich Sekunden passiert sein, bevor ich eingetroffen bin, ein Auto gegen einen Baum gefahren ist und ein Mann lag auf der Straße und das Fahrrad weit weg von ihm. Und ich habe mich gewundert, dass da keiner da ist, habe mich gefragt, was ist da los? Und ich habe nur gesehen, wie Leute vorbeifuhren und Leute auch weggegangen sind. Ich habe geparkt, ich bin hingegangen und bin dann zuerst zu dem Mann, weil der mir am nächsten war. Und der ist dann, also ich habe ihn noch kurz dann berührt und dann ist er in meinen Arm verblutet, weil er von Brustbein auf, also es war komplett alles aufgerissen. Er muss binnen von Sekunden aufgrund einer Aorta, Resorption, naja, also die Aorta ist geplatzt, innerhalb von kürzester Zeit verblutet. Und dann bin ich schnell zu dem Auto gerannt und habe da das Baby und eine Frau, die eingeklemmt waren, aus dem Auto rausgeholt. Und das Baby saß vorne, war also auch voller Blut, weil die Scherben überall waren. Es war aber zum Glück jetzt nicht dolle verletzt. Und dann habe ich eben auch die Frau rausgeholt, weil die Fahrertür war verbeult. Ich musste also alles über den Beifahrer machen. Und das war schwer. Ich habe dann noch dann die Frau beruhigt, weil das Erste, was sie mich gefragt hat, ist, warum bist du bei mir? Du musst mir sagen, habe ich ihn getötet? Habe ich ihn getötet? Und ich musste sie anlügen. Ne, weil ich konnte sie jetzt ja in diesem Schockmoment, konnte ich ihr ja nicht sagen, ja, er ist tot. Das hätte sie ja komplett zerstört. Also habe ich gesagt, ihm geht's gut, ich kümmere mich jetzt um dich. Wir holen dich erstmal hier raus. Dann kamen zum Glück dann auch langsam mehr Leute, dass ich dann auch Baby und die Frau an andere Menschen übergeben konnte. Und den Mann habe ich dann mit dieser, ich nenne es immer Glitzerdecke, diese Thermodecke, weil ich bin auch keine Medizinerin, ich wusste nicht, vielleicht gibt's doch noch irgendeine 0,0,1% Chance für ihn. Deswegen dachte ich, Unterkühlung ist jetzt das Schlimmste, was er kriegen kann. Habe ihn dann noch abgedeckt und habe dann gewartet. Dann gewartet, bis Feuerwehr und Krankenwagen kam.
Hast du eine Ersthilfeausbildung gehabt? Nee, also du hast komplett intuitiv gehandelt.
Komplett intuitiv, ja. Das war ein reiner Modus von, ich funktioniere jetzt und das ist eine gute Gabe von mir. In Extremsituationen funktioniere ich immer schon, seit ich klein bin, als kleines Kind bravourös. Ich krieg nicht mit, was ich da mache, aber ich habe wohl einen guten inneren Kompass, was ich mache.
Was ja alleine schon dieses Anlügen da zeigt, ja. Katja, jetzt habe ich dich unterbrochen.
Die Abläufe, ja, also zuerst zu dem Mann, der, wo man womöglich Lebensrettung machen muss, danach das Kind und die Frau retten. Was mir aufgefallen ist jetzt in deiner Schilderung, dass da kaum andere Akteure waren, die geholfen und eingegriffen haben. Also musstest du auch noch die 112 wählen oder hat sich dann darum jemand anders gekümmert?
Da hat sich dann jemand drum gekümmert, nachdem ich von der Frau weg war.
Ah, okay.
Also das ist aber genau das, was dann am Ende auch die Langzeitfolgen ausgelöst hat, nämlich in dem Moment komplette Hilflosigkeit und Kontrollverlust zu spüren, weil ich die Einzige am Unfallort war. Ich war die einzige Person, die das in dem Moment, es waren wahrscheinlich nur 2-3 Minuten, aber die haben sich ja für einen Moment wirklich wie die Ewigkeit angefühlt. Und dann hat parallel, weil eben viele Menschen, also viele, ich würde sagen so 4, 5, glaube ich, sich im Hintergrund gehalten haben. Ich will damit auch überhaupt keinem zu nahe treten, dass er nicht geholfen hat. 112 rufen ist schon sehr viel helfen. Es ist total okay, wenn Menschen sich dazu entschließen, nur den Krankenwagen zu rufen, aber aus Gründen es nicht schaffen zu helfen. Ich finde, wenigstens die Krankenwagen rufen ist schon genug Hilfe. Und da wusste ich dann, okay, jemand hat gerufen, wir müssen dann nur noch warten.
Ich habe ja so eine, muss alle 2 Jahre diesen Kurs zum Ersthelfer machen und erinnere mich noch sehr gut, als ich das zum ersten Mal gemacht habe, da hat dann die, die uns da den durch den Kurs geführt hat, immer gesagt, wenn ihr in so einer Situation seid, ihr seid so auf Adrenalin, dass ihr komplett anders funktioniert, als das ist. Das muss man sich krasser als irgendwelche Drogenexzesse oder sozusagen betrunken sein, weil da im Körper was passiert. Hast du das auch gemerkt? Also uns ja ein bisschen, du hast ja gesagt, du funktionierst super in Krisensituationen.
Ja, ja. Also da schoss das Adrenalin rein. Ich habe also in dem Moment merkt man nichts. Also kein Hunger, kein Durst. Das ist irgendwie reiner Überlebens- oder Helferinstinkt. Ich weiß nicht, was da im Körper biochemisch passiert. Aber du fühlst dich nicht wirklich Teil deines Körpers, weil du das alles nicht wirklich bewusst wahrnimmst. Ich glaube auch zum Schutzreflex. Also man, das ist alles so filmartig, was da passiert. Und das war dann trotzdem aber nochmal wichtig. Später dann, kommen wir vielleicht nochmal dann dazu, als ich dann die Traumatherapie hatte, um das aufzuarbeiten, um dann bewusst reinzugehen.
Wollte ich gerade fragen.
Was dann also, da eigentlich passiert
ja,
ist.
Ja, das wollte ich gerade fragen, weil so etwas hat ja, man könnte jetzt auch nicht sagen, das war das Schlimmste von allem. Also ob es dieses Bewusstsein war der vollkommenen Endlichkeit, sofortigen Endlichkeit des Lebens, ob es das Drama war, diesen aufgeschlitzten Leib da zu sehen, das Drama einer jungen Frau, die ihr ganz das Leben lang sich schuldig fühlen wird und des Kindes und so weiter, das muss man ja aufarbeiten. Das hast du dann aber auch professionell machen lassen.
Ja, ja, das habe ich professionell oder machen lassen.
Gemeinsam gemacht.
Gemeinsam, genau. Da habe ich das große Glück, dass es, also am Ende ist es ja in eine Angststörung gemündet, ungefähr so ein halbes Jahr später, und hatte da das große Glück, auf schon bereits 8 Jahre Psychotherapie zurückzugreifen bei meiner Therapeutin, die ich schon so lange habe. Also ich bin schon seit Anfang, Mitte 20 in Psychotherapie aus verschiedensten sehr traumatischen Erlebnissen, die ich in meiner Biografie erlebt habe. Und das heißt, ich musste nicht von null anfangen. Würde ich jetzt, also ich konnte, nur mal um das plastisch zu machen, irgendwann war die Angststörung so stark, dass ich Angst bekommen habe, zum Kühlschrank zu gehen, duschen zu gehen. Also ich konnte nicht mal mehr das Haus verlassen. Und es ist ein so schlimmes Gefühl gewesen, so gefangen in seiner Angst zu sein, dass wirklich nichts mehr funktioniert hat. Also wirklich gar nichts ging mehr. Ich konnte nicht mehr spazieren gehen. Alles hat mir Angst gemacht. Und wenn man einmal schon, also wirklich, man hat echt das Gefühl, man stirbt. Also vor dir, es ist die gleiche biochemische Reaktion, dass du wirklich gerade das Gefühl hast, vor dir ist ein Säbelzahntiger und der tötet dich jetzt sofort. Und das hat man dann tagelang, monatelang.
Danke, dass du das so offen schilderst. Wenn du das jetzt schilderst, an der Stelle muss man, glaube ich, nochmal, damit das die uns zuhören, besser einordnen können. Wenn man jetzt sich anschaut, wie du wirkst. Du gehst zur Anhörung im Bundestag, bietest der AfD die Stirn, bist in irgendwelchen Talkshows, wo du mit Charme und Witz da sozusagen ältere Herren aus sich rauslockst und sozusagen gefühlt die Souveränität in Person bist, ja. Das kann man sich ganz schwer vorstellen, dass du sozusagen in einer Situation bist, wo du nicht mehr zum Kühlschrank gehen kann. Also das, um das jetzt auch nochmal so zu kontrastieren, dass jetzt hier, wer dich noch nicht kennt, hier sitzt jetzt nicht ein ängstlicher Mensch, der sich nur in das Studium getraut hat, sondern du bist ja jemand, der ansonsten unglaublich inzwischen wieder sehr, sehr öffentlich wirkt, aber dass doch so ein Ereignis sowas auslösen kann.
Ja, ja, also ich habe mir das mühsam alles wieder zurückerkämpft, Zentimeter um Zentimeter. Und das muss man sich so vorstellen, dass es ständig, also um die Angst zu bekämpfen, musst du in die Angst rein. Das ist eine ständige Angstkonfrontation. Nur so geht das weg. Zumindest bei mir. Es kann auch bestimmt auch andere Wege geben. Bei mir hat das am besten funktioniert. Bedeutet, wenn mir das Spazierengehen Angst gemacht hat, musste ich spazieren gehen. So lange, bis es mir keine Angst mehr gemacht hat. So lange, bis ich meinem Körper gesagt habe, immer wieder, ich bin hier sicher. Mir geht es hier gut. Weil ich bin jetzt keine Ärztin. Meine Therapeutin hatte mir das, glaube ich, aber so erklärt, wenn man einmal so ein traumatisches Erlebnis erlebt hat, dann verändert sich im Gehirn was. Die Amygdala wird wirklich größer und reagiert deutlich schneller auf vermeintlich ängstliche oder vermeintlich gefährliche Situationen, wo sie vorher viel entspannter war. Das heißt, sie reagiert mit dem genau gleichen Impuls auf, oh weh, ich komme jetzt hier vom Kühlschrank nicht mehr zurück in mein Bett. Also so
schnell Durchlauf unserer Evolution.
Ja. Genau. Und das Schöne ist, man kann sie aber wieder enttrainieren, also man kann das wieder entkoppeln. Es dauert nur deutlich länger, als dass die sich so aufbaut. Und das hat dann Gott sei Dank bei mir auch gut geklappt. Wobei ich sagen muss, auch noch heute aktuell, ich immer noch ein paar ängstliche Momente habe. Aber der große Unterschied ist, ich kämpfe nicht mehr dagegen an, sondern ich lebe jetzt mit der Angst. Das ist so ein Kalenderspruch, aber er funktioniert wirklich.
Also könntest du während dieser Zeit arbeiten gehen? Oder warst du eigentlich so mit dir selbst beschäftigt? Was heißt dieses nur streiche ich? Also das ist eine Situation, wo man sich auch Zeit geben muss.
Ja. Ich war eine gewisse Zeit krankgeschrieben. Ich glaube, das waren so 4 bis 6 Wochen. Und hatte dann so in Anführungsstrichen das große Glück, dass der Peak der Angststörung während der vorlesungsfreien Zeit vom Winter.
Das ist ja auch schon ein Ding, dass man sagen muss, da hat man Glück.
Ja, ja, ne, weil ich da keine Lehrverpflichtung hatte. Das heißt, ich konnte von Dezember bis März konnte ich nutzen, um wirklich in diese Traumatherapie reinzugehen. Und es gab dann immer auch mal Veranstaltungen im Sommersemester, die ich nicht geschafft habe. Dann habe ich mich nochmal ein paar Tage wieder krank schreiben lassen, weil ich das einfach nicht gepackt habe. Und so bin ich dann Stück für Stück gewachsen und habe Stück für Stück zurückerkämpft. Und ich hatte das große Glück, dass ich ganz, ganz, ganz tolle Studierende hatte. Also ich habe 6 Seminare, 20 Studierende. Das sind 120 Studierende, die plötzlich mit einer Dozentin konfrontiert sind, die Angststörung hat. Und egal, wo ich es offen kommuniziert habe, sie haben mir ganz, ganz viel Sicherheit auch gegeben und ganz viel Verständnis. Und das hat mir auch geholfen.
Das heißt, du hast es ihnen gegenüber auch sofort klar kommuniziert.
Ja, das war mir wichtig. Also ich wollte da ganz transparent sein.
Also wir fordern einmal solche Giveaways und versuchen das einigermaßen ordentlich zu formulieren. Aber was mir hier jetzt wichtig erscheint, ist doch tatsächlich, dass man weiß, wann man Hilfe braucht und dass man diese Hilfe dann auch sucht. Und auch dieses Präventive, ja, dass man Hilfe auch dann sucht und vielleicht noch gar nicht so unbedingt notwendig ist. Das habe ich, als ich in den USA lange lebte, gar nicht so richtig verstanden. Ja, ich habe das immer mit so einem Deutschen so irgendwie, mit so einem Makel. Alle um mich herum waren in dieser Psychotherapie, alle Studierenden. Damals, als ich meine Promotion dort schrieb, und ich konnte das gar nicht verstehen. Aber im Nachhinein fand ich das Gesündeste und nicht das Kränkeste, ja, was man überhaupt tun kann für sich selbst und zur präventiven Vermeidung von ja sehr wahrscheinlich auftretenden, gerade wenn man so akademische Karrieren oder andere Karrieren anstrebt, die ähnlich, es gibt nicht sehr viele unzuverlässig, intransparent und so weiter und so fort sind. Also das würde ich schon so zusammenfassen wollen, lieber zu früh und präventiv als zu spät. Und lieber und doch bitte sich in solchen Zeiten dann auch Zeit geben, um bewusst mit solchen Situationen umzugehen, als sich in Hektik und ganz vielen anderen Sachen zu ertrinken, mit kolossalen Spätfolgen, die wir ja oft sehen.
Und das dauert. Also noch bis letztes Jahr habe ich regelmäßig Angstattacken gehabt. Also seit 25, Anfang, Mitte 25 habe ich das Gefühl, einigermaßen angstfrei durchs Leben zu gehen. Aber es zog sich jetzt also von 2022 bis 2025. Es gab halt auch noch mal ein paar Wellen, weil es gab auch noch ein Gerichtsverfahren, wo ich eingeladen worden bin und wo ich dann ihr auch noch gegenübersetzen musste und wo ich dann auch noch mal vor Gericht all das noch mal bezeugen musste, was ich da erlebt habe. Das konnte ich auch nur mit meiner Therapeutin zusammen machen, weil das auch noch mal sehr retraumatisierend war, da noch mal reinzugehen, weil die haben sehr, sehr, sehr spezifische Fragen gestellt. Und danach ging es mir noch mal richtig dolle schlecht. Aber auch das habe ich geschafft.
Hättest du die Aussage verweigern können?
Nein,
du musstest.
Man musste. Ansonsten haben sie mit hohem Bußgeld sogar auch mit einer Freiheitsstrafe gedroht.
Das ist auch eine Art von moralischem Imperativ. Also ich glaube, ich könnte da gar nicht die Aussage verweigern.
Nee, ist ja nur, wenn du dich selber dabei nimmst. Und was ich jetzt nochmal in deiner Erzählung auffällig fand, das war ja nicht so, also die Situation, die hast du gemeistert, obwohl du durch nichts trainiert und vorbereitet warst, ja, was ja auch interessant ist, was wir alles in der Schule lernen und was wir für Daten auswendig lernen, aber vielleicht sowas Essentielles wie Erste Hilfe irgendwie lernen wir nicht. Vielleicht ist das, finde ich, das auch nochmal so eine gesellschaftliche Frage, ob man das nicht, das müsste in alle Lehrpläne irgendwie mit rein. Aber du warst durch nichts vorbereitet, hast trotzdem in der Situation sozusagen total auf Handlung und Funktionieren gesetzt und das hat auch geklappt. Und dann ist das ja nicht gleich am nächsten Tag oder gleich am Abend losgegangen, oder? Es lag ein bisschen Zeit, bis bei dir die Folgewirkung spüren war.
Da lag ein bisschen Zeit dazwischen. Also ich würde sagen, so nach 3 Monaten fing es an, ja. Nach 3 Monaten fing es an. Ich hatte auch kurz danach nochmal eine Traumatherapie oder eine Sitzung, wo das einmal aufgefangen worden ist. Und dann hatte mir meine Therapeutin im Nachgang aber auch erzählt, dass es relativ normal ist, dass das nach einer gewissen Zeit dann erst kommt. Also dass das nicht sofort passiert, sondern durch die Verarbeitungsprozesse und je nachdem, wie gut man das verarbeitet, auch was man für eine Art Mensch ist. Ich bin ja schon noch eher ein sehr, sehr weicher, sehr sanfter, sehr zart beseiteter Mensch. Auch schon immer, glaube ich, durch die traumatischen Erlebnisse in meiner Vergangenheit auch ein eher ängstlicher Mensch geworden. Wäre jetzt vielleicht mein Vater, hätte ihm das vielleicht, also wär das meinem Vater passiert, der hätte das vielleicht nicht bekommen, weil der ein grundlegend anderer Mensch ist, der ist resilienter, der ist
vielleicht für den Moment. Weiß es nicht. Also man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Also wir haben uns jetzt gerade ja auch im Wissenschaftsrat mit so einer Präventionssache da beschäftigt und da wird einem doch deutlich, wie viel man machen kann und wie viel man zuschütten kann, was dann aber irgendwann dann doch rauskommt. Ich würde doch gerne zu diesem universal gescheitert, was sie als Person nicht ist, weil sie sich Hilfe gesucht hat.
Universal
aber
gescheitert
wie das
ist
Buch
der Titel
heißt,
des Buches.
Aber wie der Titel dieses Buches heißt. Und als ich dieses Buch das erste Mal im so Entstehen gesehen habe, weil sie mir die Fahne netterweise geschickt hat, dachte ich, nee, nicht schon wieder. Also Gottes Willen, das ist so dieser richtige Wissenschaftsbubble, ja. Also diese ganzen Catchwords, Exzellenzstrategie, Drittmittelwesen, Befristung, Qualifikationsphase, sexualisierter Machtmissbrauch, struktureller Rassismus an Universitäten. Also dieses Ganze, nichts davon ist neu. Also man muss sich vorstellen, es ist ja nicht ein Buch, welches man aufschlägt und sagt, oh, interessant, das habe ich noch gar nicht gewusst. So habe ich auch mein Blurb, also diese 4 Zeilen, ja überhaupt nicht gemeint, dass das irgendwie mich jetzt auf etwas hingewiesen hat, was ich nicht wusste, womit wir uns auch nicht schon Ewigkeit beschäftigen. Dann gab es noch mit dem Ich bin Hannah und so etwas. Das war ja dann auch schon eine Weile vor dem Erscheinen dieses Buches. Was dieses Buch, und deshalb verwendete ich auch diesen Begriff des Barrierefreien, so besonders macht, ist, dass es, ja, also insofern gefällt mir auch der Name dieser Pokémon-Karte, es ist glänzend geschrieben. Und zwar nicht glänzend in dem Sinne, dass es eine glänzende Sprache hat, sondern dass es diese vielen Probleme unseres Wissenschaftssystems so darstellt, dass sie neu erscheinen, dass sie fast akzeptierbar sind, darüber zu sprechen. Also, dass sie nicht zu einer Reaktion führen, es sofort abzulehnen, als eine Übersteuerung, als eine Überkritik. Ja, so schlimm ist das doch gar nicht, weil sie nicht mit einer anklagenden Stimme dieses Buch schreibt, sondern eher das, was dann auch in einem Satz ist, den ich zitiere, im Selbstanspruch. Ich zitiere jetzt also Lisa, mit diesem Buch will ich keine Tür zumachen, ich will Räume öffnen und ich habe Stühle für alle dabei. Und dann fügt sie hinzu, und Kuchen. Und das ist geglückt und ich habe jetzt schon ein paar Mal den Wissenschaftsrat dargestellt, das ist jetzt kein Organ, wo man sagen würde, es ist an der Vorfront der Wissenschaftskritik. Wir sind alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wir leben in diesem System. Aber dennoch wurde sie als eine von 3 Sachverständigen eingeladen und wir hatten unsere Klausur in Heidelberg und das fand ich großartig. Es war nicht meine Idee, das war wohl die Idee des Vorsitzenden des Wissenschaftsrates oder der Geschäftsstelle des Wissenschaftsrats. Aber das zeigt ja, dass sie so schreibt, dass man die Kritik annehmen kann. Und dass wir jetzt an dieser Fragestellung arbeiten, das ist nicht das erste Mal, dass wir da dran arbeiten, in keiner Weise. Aber dass wir nicht sagen, wir haben jetzt schon so viele Papiere darüber geschrieben, jetzt reicht's, sondern viel eher, weil wir schon so viele Papiere darüber geschrieben haben, müssen wir noch mal eins schreiben. Und das ist auch ihr zu verdanken. Und da würde mich schon ein bisschen interessieren oder sehr stark interessieren, wie du zu dieser Sprache, also zu diesem Shiny gefunden hast, also zu diesem Direkten, was aber in keiner Weise konfrontativ wirkt.
Ja, ich habe gerade Tränen in den Augen, weil mich das sehr rührt, weil ich nicht nur Schönes mit dem Buch erlebt habe als Reaktion darauf.
So ist deswegen, es auch nicht, das ist ja nicht, dass es gefallen will. Also es genau. ist geschrieben, dass es ernst genommen werden
ja,
will.
Ja, aber trotzdem berührt mich das gerade und deine Sicht darauf. Vielen Dank, gerade weil ich dich ja auch als Mensch, aber auch als Frau so unfassbar schätze mit deiner Expertise. Puh, jetzt muss ich mich kurz sammeln. Also.
Dafür ist hier Zeit. Du kannst doch einen Moment genießen.
Das mache ich. Ich trinke noch einen Schluck Kaffee.
Wir müssen sagen, das schiebe ich an dieser Stelle ein, dass wir heute ein kleines und das erste Koordinationsproblem hier hatten in der Zeitlichkeit unseres Treffens. Und niemand weiß und niemand können wir beschreiben, wie glücklich ich war, dass sie Teile des Setups hier mit aufbauen konnte. Und also Frauen können keine Technik
ist widerlegt.
Ja.
Schön, dass ich da meine Skills auch noch einbringen konnte.
Das war jetzt meine kleine.
Also, ich bin schon immer ein großer Fan von ganz klarer und offener Kommunikation. Ich finde, Dinge müssen immer ganz klar benannt werden, weil nur so wissen wir auch, worüber wir reden, worüber wir sprechen und wie wir es angehen können. Und ich hoffe immer, durch klare Ansprache schafft man es, so hoffe ich, immer den größtmöglichen Nenner zu finden. Weil sonst kann man sich immer hinter Nuancen verstecken. Aber wenn wir sagen, okay, dieser Satz ist sehr klar und den finde ich gut und wir alle finden diesen Satz gut und wir sind uns einig, dass wir da Veränderungen machen müssen, dann glaube ich immer an die Kraft und an die Macht einer Gesellschaft, einer Gemeinschaft, die es schafft, wenn sie sich einig ist, Dinge zu verändern. Und deswegen habe ich versucht, das so klar und auch so verständlich wie möglich zu schreiben, dass es nicht nur Professorin X ist, sondern auch der Onkel von der Promovendin von nebenan. Dass der sagt, Momentchen mal, ich habe das Buch gelesen und ich verstehe, oder auch die Tante, und ich verstehe jetzt gerade, warum meine Nichte so leidet oder warum sie es so gerade aktuell so schwer hat im Wissenschaftssystem. Und das war mein Anspruch. Ich wollte also ein Buch schreiben, das die Problemsituation oder die Problemschilderung des Wissenschaftssystems so nach außen tragen kann, dass es auch jemand versteht, der nicht Teil des Wissenschaftssystems ist. Und das schönste Kompliment zum Beispiel habe ich von einer Kollegin von meiner Frau bekommen oder ein Kollege, der gesagt oder die gesagt hat, ich gender nicht, um die Person jetzt nicht ganz so doll outzucallen. Er hat gesagt, ja, ich habe gedacht, das ist so rein wissenschaftliches Blabla, aber nach den ersten Seiten habe ich gemerkt, ich verstehe das ja, was du schreibst, und dann fand ich es interessant und dann konnte ich nicht mehr aufhören zu lesen oder konnte ich nicht mehr aufhören, nicht zu lesen. Und das hat mich berührt, das wollte ich erzeugen. Und ich erlebe aber auch das Gegenteil in dem Sinne, dass wenn die Menschen das Buch nicht gelesen haben, sie sich aber aufgrund, so wie bei dir auch, aufgrund des Titels, aufgrund der Aufmachung, sich ein Bild machen und dann sagen, nee, das ist nur Krawall, das lehne ich ab, ist nur ein reines Meinungsbuch, ich sehe gar nicht ein, das zu lesen.
Und ja, das wollte ich jetzt so gar nicht verstanden wissen, sondern viel eher, mein Gott, das wissen wir doch alles. Warum brauchst du jetzt da nochmal ein Buch? So,
ja.
Also, und das ist natürlich, deshalb bin ich jetzt auch dankbar, dass du diesen Blick da von der Person deiner Frau oder wie auch immer, wer das war, ist vollkommen egal, wer es war, dargestellt hast, weil es natürlich einen Unterschied macht, ob Personen, die im Inneren der Wissenschaft tätig sind, dieses Buch lesen. Und das ist für mich hohe Kunst. Ja, also dass wir, die wir in der Wissenschaft arbeiten, unser täglich Brot gibt uns heute, ja, dann so ein Buch lesen ist ja ganz unwahrscheinlich, viel unwahrscheinlicher, als dass man von außen mit der verständlichen Sprache dann zurechtkommt, aber dass wir eine verständliche Sprache akzeptieren. Das ist ja, also das ist so ein Schüttelreim, könnte man fast sagen, von den Perspektiven her.
Ja, spannend. Und jetzt habt ihr ja so schön darüber geredet, dass wahrscheinlich alle das Buch demnächst kaufen und lesen werden. Ich weiß, das bist ja auch Spiegel-Bestsellerin. Aber vielleicht nochmal so, mach nochmal ein Appetizer für diejenigen, die jetzt zuhören. Das Thema ist klar, es geht um Machtmissbrauch und Probleme in der Wissenschaftslandschaft. Was sind die zentralen Probleme? Oder wie steigst du ein ins Buch?
Ich steige ein im Buch, indem ich den Blick auf die soziale Ungleichheit und soziale Ungerechtigkeit lege und erstmal darlege, wer kommt eigentlich am Ende auf oder wer nimmt ein Studium auf? Das heißt, ich schaue mir an, was die Soziologie oder auch die Bildungsforschung zu den unterschiedlichen Effekten der sozialen Herkunft so herausgefunden hat und lege am Ende dar, dass diejenigen, die auf Studium übergehen, vorrangig jene sind, die eben aus mit einem hohen sozioökonomischen Status beglückt sind, dass die vorrangig eben auf ein Studium übergehen. Wir also schon eine im Studium schon eine relativ homogene Masse haben. Und die Frage ist eben, wer entscheidet eigentlich, wer dann in diesem Studium auch bleiben darf und warum oder was sind die Mechanismen und die Aufschlusskriterien, wer eigentlich dann weiterhin studiert und wer dann noch weiter promoviert, wer weiter habilitiert, wer weiter am Ende auch eine Professur aufnimmt. Und zeige dann da die unterschiedlichen Ausschlusskriterien auch auf. Und vor allen Dingen, glaube ich, der Hauptaspekt ist nach wie vor der hohe Befristungsanteil im Wissenschaftssystem. Wir haben ungefähr 8% im Schnitt in Deutschland von befristeten ArbeitnehmerInnen. Und im Wissenschaftssystem sind das, je nachdem, welche Gruppen man heranzieht, aber ungefähr 80%. Und wenn man sich nur die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen ohne Professuren anschaut, sind sogar 90%. Und das ist natürlich etwas, was unfassbar hoch ist.
Du hattest ja auch gesagt, dass in deiner Altersgruppe unterhalb der Professur nur wie viel?
Ich bin 0,4% unter 35. Shiny Pokémon. Und das Spannende nochmal ist, dass ich war 31, als der Unfall war. Und zeitgleich ist hier aber mein Social Media durch die Decke gegangen. Das heißt, während ich auf der einen Seite überhaupt nicht mehr funktioniert habe, habe ich aber auf der Seite plötzlich sehr, sehr gut performen können, dahingehend, dass ich sehr transparent auch darüber berichtet habe, was das mit mir gemacht hat. Und das alles mündete am Ende in einem sehr sensiblen Blick darauf, was eigentlich oder wer nicht Teil des Hochschulsystems sein darf, weil Wissenschaft blendet Dinge sehr gut aus. Wissenschaft blendet aus, dass Frauen auch Kinder haben können. Wissenschaft blendet sehr gut aus, dass es auch chronisch Erkrankte gibt, blendet sehr gut aus, dass es Menschen mit Migrationshintergrund haben, mit Minoritätenstress. Und indem ich mich selber nochmal damit konfrontiert gesehen habe, was ich plötzlich alles nicht mehr kann und wie viel weniger Privilegien ich plötzlich hatte, weil ich anders wahrgenommen wurde durch die Angststörung, gerade in diesem sehr leistungsorientierten System, wurde ich noch sensibler für eben Ausschlüsse im Wissenschaftssystem.
Du hast 81.000 Follower bei Insta und du nimmst da ja die darauf klicken oder deine Follower mit, manchmal einfach in wissenschaftliche Fragen, aber auch in Sachen, die du tagsüber erlebst. Also mich hat natürlich besonders begeistert, du warst mal bei einer Anhörung im Bundestag und das war wie so ein ganz spannender Kurztrip, wo man den ganzen Tag dabei sein konnte, in wenigen Minuten mit allen auch stressigen Situationen, die du dort hattest. Aber was ich jetzt nochmal, wenn es um Ausblendung geht, du hast auch in einem Clip auf deine früheren Noten verwiesen, so nach dem Motto, ja, ich bin ja hier, jetzt verkaufe ein Buch, gut und so weiter. Und da gibt es ja bestimmt die Erwartung, dass man schon immer total erfolgreich war. Und auf einmal wurde so eingeblendet, Schulnoten, was war jetzt nicht ein 1-0er-Schnitt, sage ich mal so. Wer das genau wissen will, kann ja nochmal nachschauen bei Insta, was da steht. Aber sag nochmal, was deine Überlegung war, genau das einzublenden.
Also ich habe keine Gymnasialempfehlung bekommen. Ich bin auf eine Gesamtschule gegangen und dann habe dann auch im Bachelor, also vor allem im Bachelor auch, was heißt denn, ich wäre jetzt, also was ist genau gut? Also ich habe einen Durchschnitt, glaube ich, von 2,1 gehabt, habe auch Klausuren versemmelt, bin durchgefallen und im Hausarbeitenschreiben war ich wirklich schlecht, wirklich schlecht. Ich habe 3,7, 3,3 geschrieben. Ich habe das wissenschaftliche Arbeiten nicht verstanden im Bachelor. Ich habe es einfach nicht kapiert. Und im Master hatte ich dann Glück, dass mich jemand ein bisschen an die Hand genommen hat und hat mir dann Dinge gezeigt. Ich konnte dann lernen. Ich habe dann verstanden, wie Lernen funktioniert, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert, aber auch nur, weil ich die Kontakte hatte. Und ich wollte auch aufzeigen, indem ich auch meine Fehlleistungen zeige, in dem Sinne, dass ich halt auch mal gescheitert bin, 5 Nullen hatte, keine Gymnasialempfehlung hatte, dass das nichts darüber aussagt, wohin man am Ende gehen kann. Wir haben ein immer durchlässigeres System. Wie durchlässig das ist und wie gut das ist, darüber lässt sich noch streiten, aber es ist durchlässiger geworden. Das heißt, immer mehr Personen können auch Abschlüsse nachholen. Und das, was ich so ein bisschen versucht habe, ist auch, den Druck auch von nicht nur meinen eigenen Studierenden, sondern überhaupt von Studierenden rauszunehmen, im Sinne von, ey, eine 5-0, das bestimmt gar nichts. Das bestimmt nicht deine Lebensbiografie, auch nicht deine Bildungsbiografie. Es ist eine versemmelte Klausur. Lern draus und dann machst du es besser. Und das heißt nicht, dass du später nicht auch Wissenschaftlerin werden kannst. Und ich gehe immer davon aus, jeder kann alles lernen, wenn man in einem guten Umfeld unterwegs ist, wo die Lehrperson einen auch bestmöglich stützt.
Von versemmelten Hausarbeiten zu einem Buch, was ein Bestseller wird, ist ja irgendwas passiert dazwischen.
Ja.
Oder auch nicht. Also man könnte ja schon sagen, also wenn man ihr zuhört, ist es ja Mut und Wut. Das ist nur ein Buchstabe, der unterschiedlich ist. Also man hört ja sowohl die Wut am Status quo heraus, als auch immer und immer wieder dieses Mutmachende. Ja, also ihr habt irgendwas, gebt nicht auf. Ja, nehmt diesen Weg. Und ich glaube, das ist nochmal eine andere Phrasierung dessen, was dieses Buch auch so besonders macht, dieses, was diesen akzeptablen kritischen Glanz da irgendwie gibt. Wir kommen auf dieses, was dazwischen ist, vielleicht dann nachher nochmal zurück, aber wir sind jetzt noch in dem Moment, wo dieses Buch publiziert wurde. Wie hat denn deine Fakultät darauf reagiert? Das ist ja doch etwas, wo man dann denkt, naja, also wie kann man sich denn anmaßen aus unserem Innenleben? Das ist ja wie so ein Necessaire, ja, welches man dann öffnet, was aber eigentlich ja doch nicht für alle gedacht ist. Das ist die eine Frage. Da kannst du jetzt drüber nachdenken.
Du kannst
die
auch
andere Frage,
dazu.
Du kannst auch wählen. Ich habe noch eine andere Frage. Die andere Frage ist, wenn man so damit umgeht wie du, ich habe keine Gymnasialempfehlung, ich bin durch diese ganzen Klausuren da gerutscht. Es war irgendwo dann doch das Glück, dass ich eine gewisse Persönlichkeitsstruktur habe, die gelernt hat, mit solchen Situationen fertig zu werden. Dazu gehört ja Mut als Lehrkraft, ja, als Person, die also 18, wie viel? Also es war für mich eine unvorstellbar hohe Zahl an Seminaren.
Ich habe 6 Seminare.
6 Seminare, ja. Unvorstellbar hoch für mich. Ich habe nie mehr als 3 geschafft. Wenn man so etwas sagt, zieht man sich ja quasi aus vor Studierenden. Ja. Ja, also die Studierenden, die denken doch, da vorne sitzt die Göttin nicht in Weiß wie in der Medizin, aber hochdekoriert, lange Leidensweg hat es geschafft und so etwas. Und dann sitzt da eine junge Frau und sagt, also keine Gymnasialquelle, durchgefallen und so weiter. Also du kannst jetzt raussuchen, beides schafft man vielleicht gar nicht. Mich interessieren beide Fragen gleichermaßen.
Ich kürze die eine Sache. Ich kürze die erste Frage ab. Ich habe Schweigen erhalten von meiner Fakultät und von meinem Institut. Das ist, glaube ich, Antwort genug. Und zweitens, es gibt einen immer stärker werdenden Forschungszweig, der sich mit den Hidden Identities beschäftigt im Hochschulwesen. Und ich glaube nämlich, wenn man sich die Forschungsergebnisse anschaut, dass wir deutlich mehr im Wissenschaftssystem haben, die einen ähnlichen Weg wie mein haben, die aber ihre Identitäten versteckt lassen und dadurch dieses Bild immer wieder reproduziert wird. Und sie haben zum Beispiel eine Methode entwickelt, die Methode, es reicht eine Minute. Eine Minute reicht aus, um seine Hidden Identities einmal zu kommunizieren, nicht jetzt einen auf Küchenpsychologie-Therapiesitzung zu machen, sondern einfach nur zu sagen, ich bin zum Beispiel queer oder ich habe eine Angststörung. Das wird einfach in der Vorstellungsrunde ganz kurz erwähnt. Und das führt dazu, haben die auch empirisch nachweisen können, dass die Studierenden weniger Abbruchsintention haben, höhere Identifikation mit der Lehrperson und auch sich mehr vorstellen können, also in die Wissenschaft zu gehen. Weil sie dadurch sie haben dadurch eine Figur, mit der sie sich identifizieren können und überlegen sich, boah, wenn die das geschafft hat, schaffe ich das auch. Und das ist diese eine Minute. Und die haben sich auch mal angeschaut, wer eigentlich was preisgibt an einer Hochschule, an einer Fakultät und haben dann geguckt, okay, wie viel Prozent geben das Preis und wie viel Prozent haben es eigentlich? Und dann waren alle aus der Fakultät total überrascht, dass ungefähr 40% mit Depressionen zu kämpfen haben. Das hätten sie niemals gedacht, weil das eben diesen Hidden Identities sind, weil das Wissenschaftssystem noch nicht darauf ausgelegt ist, dass man das teilen kann, weil noch zu viel Stigma, zu viel Ausschluss, zu viel gefühlte Angst herrscht, dass man dann in diesem Fall in irgendeiner Form
diskriminiert wird. Aber nicht nur gefühlte Angst. Ne? Ja. Also es ist ja, kann ja auch ein Hinderungsgrund sein für eine Verbeamtung, die in manchen Bundesländern notwendig ist, um wo tätig zu sein. Also gibt ja auch noch reale sozusagen Blockaden, die nicht den Erkenntnis der Wissenschaften entsprechen.
Ich glaube, was das Ganze besonders schlimm macht, ist, dass es nicht nur Karrieren sind, die nicht zu wissenschaftlichen Karrieren werden, also nicht nur dieses dann Scheitern, sondern dass sich das durchzieht, auch bei Personen, die durchaus maximal erfolgreich sind. Also ich habe ja viel mit Studierenden gearbeitet, wo ich dann dachte, also sie spricht zwar ein Deutsch, das ich kaum verstehe, schreibt aber die besten Essays, das möchte ich doch mal wissen, ja. Und da viele davon wurden Professorinnen, wurden Professoren. Aber ich habe mich dann oft doch gefragt, habe ich eigentlich genug getan, um diesen Personen klarzumachen, was sie in der Wissenschaft erwartet. Und viele sind vielleicht ganz obwohl sie glänzend, ja, genau auf den besten Professuren sitzen, sind vielleicht doch unglückliche Personen. Mhm. Und das aufzubrechen, ja, indem man so eine Runde, diese eine Minute da macht, das wäre ganz gut. Wir sprechen ja auch in der Wissenschaft ganz oft über dieses Imposter-Syndrom. Das ist ja so, dass das selbst mir sagen Personen, die ich anbete, also wirklich, die ich die glänzendste Wissenschaftlerinnen, die dann mir gegenüber sitzen und bei einem Wein oder so etwas sagen, also ich scheitere ja eigentlich nur. Also das, was ich mache, halt auch. Und dann sitze ich da und denke, ja, also was ist denn das jetzt? Ja, aber es ist tief drinnen. Und ich glaube, so etwas wirklich systematisch einzuführen, ist ganz, ganz wichtig.
Ich habe jetzt durch meine Selbstständigkeit in diesen 2 Jahren mehr Wertschätzung erfahren als in meinen ganzen 8 Jahren Wissenschaft, muss ich wirklich sagen. Also außerhalb wirklich der Wissenschaft mit Brands, mit Kooperationen, mit Unternehmen zu kooperieren, ist so eine andere Arbeitskultur. So
das
eine
machst
andere,
du jetzt noch nebenher?
Ja, mache ich nebenher noch.
Ja, wow, Kompliment. Ja,
vielen Dank. Im Vorgespräch fiel ja auch, ne? Du hast 12 Semesterwochenstunden und das heißt, du musst danach aber auch noch, also du unterrichtest die und das ist aber nur eine 75%-Stelle, ne?
Genau.
Die du hast.
Ja, ja,
also
ja.
6 Seminare hört sich für mich viel schrecklicher an.
Als, okay.
Wenn man viel lehrt, also das ist.
Es ist auch tatsächlich eine sehr, also auch noch eine sehr anspruchsvolle und eine sehr zeitintensive Lehre, weil ich die Lehramtsstudierenden während ihres Praxissemesters begleite, die alle ein individuelles Forschungsprojekt machen. Und ich begleite also dann individuelle Forschungsprojekte und begleite sie von der Erfindung der Forschungsfrage bis hin zum Erhebungsinstrument, bis hin zur Auswertung. Die machen alle einen Excel-Crash-Kurs bei mir. Das heißt, es ist krasses Themenhopping auch. Die einen machen Selbstwirksamkeit, die anderen machen plötzlich was zu Unterrichtsstörungen. Wilde Geschichte, aber es macht unfassbar viel Spaß.
Redest du jetzt bewusst langsamer als bei Social Media?
Ja. Ja, ja.
Das kannst du auch bewusst steuern.
Das kann ich auch bewusst steuern. Es kostet mich sehr viel Kraft und Anstrengung auch. Ihr habt es vielleicht vorhin gemerkt. Also ich stottere, seit ich ein kleines Kind bin.
Das hilft mir auch nicht.
Und das mit dem W. An welcher Stelle hätte mir das auffallen müssen?
Als ich irgendwie vorhin irgendwas mit W gesagt habe. Also mir fällt das W sehr schwer. Deswegen fällt es mir auch sehr schwer,
keine Sekunde,
Englisch zu sprechen, weil dieses W gefühlt 18 Mal in einem Satz vorkommt und dadurch ich keine gute Beziehung zu der englischen Sprache aufgebaut habe. Aber genau, also gerade wenn ich müde bin und sehr erschöpft bin und zu Hause stotter ich sehr, sehr viel. Also zum Beispiel könnte ich jetzt hier auch, das ist ein Tisch, das kann ich aussprechen, indem ich auch langsamer rede, Atempause setze. Wenn ich es aber ganz normal einbinde, dann ist es schwierig, weil dann sage ich hier, das ist ein Tisch. So. Und deswegen
hätte ich im Leben nicht gedacht,
ich
habe mir gestern Abend echt nochmal so eine ganze Weile deine Clips reingezogen und ich dachte nur, was für ein Sprechtempo. Also man kennt das ja aus Social Media, aber ich habe gedacht, da war ich jetzt wirklich gespannt.
Katja, ich kann aber auch genauso schnell sprechen, wenn du möchtest.
Ich bin ja nicht auf Instagram oder nur, also ich bin da gar nicht bewusst, ich muss das jetzt heute Abend sofort nachholen.
Ich beneide Leute, die das gezielt steuern können, auch die Dialekte zum Beispiel gezielt steuern können. Ja. Ich zum Beispiel falle manchmal so leicht ins Sächsische und es gibt, ich weiß Abgeordnete, die können das total so richtig wahlkampfmäßig zu Hause, tiefes Bayerisch, dann hoch und
bei mir war das immer unfreiwillig. Also ob Hochdeutsch oder sächsischer Unterton, das ist immer, also durch was auch immer beeinflusst. Und beim Sprechtempo, also da habe ich inzwischen schon auch gelernt, das Tempo zu beeinflussen. Aber dieser Wechsel bei dir, das war beeindruckend.
Man sieht jetzt tatsächlich, welch öffnende Funktion das hat, weil das alles, was du mir gerade erzählst, wusste ich gar nicht von dir. Das ist der direkte Einfluss von Lisa. Da sieht man genau, wie sie es macht. Ich habe auch eine Frage zu den sozialen Medien, weil ich ja nicht auf Instagram, also ich glaube, ich habe da irgendeinen, ich mache, also ich beschäftige mich
da nicht.
Du
hast einen Kanal, ich folge dir.
Ja,
du hast aber, sogar Podcast dort schon veröffentlicht.
Ja, aber das ist der einzige, also es ist nicht,
ist es
was
nicht
ich,
dein Medium?
Das ist nicht mein Medium. Ich mache LinkedIn, aber die jetzt sind es da auch 70.000 und ich merke jetzt langsam, dass ich so etwas wie ein Verantwortungsgefühl entwickle. Jetzt ist ja LinkedIn etwas, was man viel besser, man bekommt ja viel weniger Kommentare und die sind ja, ich bin ja aus X raus, weil ich dann dachte, ich müsste allen, die jetzt da irgendwie eine gegenteilige Meinung haben, begründen und mit denen in Dialogen gehen und du berichtest ja so etwas auch. Aber wie geht man denn so um mit 81.000 Followern? Hast du da, ist das so easy going?
Es ist Arbeit.
Ja, also es ist pure Arbeit. Ja, wir hatten mal eine Gästin, die hier saß und sagte, naja, also höre sie mir da kritisiert manchmal, aber das geht so ganz schnell. Bei mir ist das wirklich Arbeit. Bei dir auch?
Ja, also bei mir ist das auch Arbeit.
Das tröstet mich jetzt, danke. Nee,
also es fühlt sich auch sehr stark nach Arbeit an. Also ich sehe immer die große Verantwortung, deswegen gut, dass du das ansprichst. Ich trage Verantwortung für diesen Kanal. Ergo, ich trage auch Verantwortung für die Kommentare, die da drunter stehen. Ich kann nicht beeinflussen, wer was kommentiert, aber ich kann beeinflussen, was ich stehen lasse und was ich melde. Und ich gehe die Kommentare immer so durch. Ich schaue, ist das Kritik, die stehen bleiben kann, auch wenn sie harsch ist, auch wenn sie wehtut, aber sie darf stehen bleiben. Wenn das aber Kommentare sind, die andere oder mich verletzen würden, wenn man das liest, zum Beispiel, ich mache ein Video zum Thema mentale Gesundheit. Und dann steht da ein Kommentar drunter wie, naja, ihr Schneeflocken könnt ja gar nichts mehr ab. So. Das wäre eine Kritik, die könnte ich stehen lassen, weil ich bin damit fein. Aber wenn das vielleicht jetzt jemand liest, der von Anfang an, der gerade am Anfang seiner Angststörung steht, so, das tut weh. So, und dann lösche ich das. Das heißt, dafür trage ich Verantwortung. Dann bekomme ich sehr, sehr, sehr viele Kommentare von betroffenen Personen, die Machtmissbrauch erfahren. Also mein Kanal ist vor allen Dingen ganz stark ein Ich-kann-mich-melden-Kanal geworden. Ich merke auch, die Leute wollen es einfach nur loswerden. Die wollen gar keine Antwort. Für die ist das allein schon genug, dass sie es einfach mal loswerden können. Wenn ihr beide, also ihr könnt euch vorstellen, aber was ich von bestimmten Professoren, also explizite Namen weiß, mit Beispielen, was die gemacht haben, ich habe letztens im LinkedIn geschrieben, Akademia wird brennen, wenn ich alles Öffentliche machen würde. Ich habe so viel Wissen über bestimmte ProfessorInnen, die wirklich schlimme Sachen gebaut haben. Und ich sag dann auch jedes Mal, möchtest du, dass ich dir helfe, dass wir das irgendwo melden? Und das ist ja auch das, was viele auch Gleichstellungsbeauftragte oder auch andere Organisationen hier in Netzwerk gegen Machtmissbrauch erwähnen, dass sobald man sagt, lass uns was gegen machen, nein, die Angst ist zu groß. Und das verstehe ich. Also ich bin selbst, ich habe während meines Studiums sexualisierten Machtmissbrauch erfahren. Das habe ich lange Zeit, also ich glaube, es ist gerade das erste Mal, dass ich das so erwähne, aber ich werde halt jetzt viel, viel stärker als Nicht-Betroffene wahrgenommen, weil ich das bewusst rausgelassen habe, weil ich nicht wollte, dass das Buch wie so ein Einzelfall
ist es ja auch, das
Besprechung wird. Ne? Das
macht
ich nicht.
Auch Sinn, weil man das ansonsten devaluiert. Wir
Richtig.
Wollen hier keine Einzelschicksale
Richtig,
haben,
genau.
Und weil deswegen, es auch keine Einzelschicksale
richtig,
sind.
Richtig, genau. Aber es hätte so gelesen werden können, deswegen haben
Absolut.
Wir uns damals dann deswegen entschieden, das rauszulassen. Und weil ich eben weiß, wie sich das anfühlt, wollte ich deswegen auch nie, dass sich jemand wieder so hilflos fühlt, wie ich mich damals gefühlt habe. Aber trotzdem ist es deswegen auch Arbeit, weil ich bin so ein feinfühliger und mitfühlender Mensch, dass jede einzelne Nachricht, und ich habe niemanden, der das, mache das alles alleine. Also ich hab niemanden, alles, genau, alles alleine. Das heißt, ich muss das oder ich verarbeite das alles und bespreche das dann mit meinen Freundinnen, mit meiner Frau. Und vieles nimmt mich auch sehr mit und braucht dann auch regelmäßig Pausen von Social Media, weil ich merke, ich kann das gerade nicht mehr noch zusätzlich tragen. Und ich muss auch auf lange Sicht schauen, was will ich eigentlich? Wohin will ich? Was will ich mit diesem Kanal, mit der Marke Frau Forschung? Und da habe ich jetzt auch, ich habe viele Folgen jetzt im Vorfeld von euch gehört und ich war so begeistert von all den Persönlichkeiten, die ihr eingeladen habt. Die konnten alle erklären, warum sie das machen, was sie antreibt. Und ich habe, und es war schmerzhaft.
Aber du hast es auch erklärt.
Ja, aber.
Also ich, wenn ich jetzt hier rausgehe und ich bin heute Abend noch verabredet und erklären soll, denn ich sage, ja. Sie weiß ganz genau, was sie möchte. Sie möchte ihren Finger in Missstände legen, aber so, dass man aus diesem Finger kein Stinkefinger macht, sondern Mut schöpft.
Ja.
Das würde ich sagen und das finde ich eine unglaubliche Mission, was so ein Leben haben kann.
Das ist schön, dass
und
du das
vor so einem Hintergrund, wo man ja selbst sehr viel ja erlebt hat, wo man sich auch ins Eck verziehen könnte.
Ja, ja.
Und der Deckbett über sich ziehen.
Es gibt schon eine Entwicklung oder eine thematische Entwicklung in deinem Kanal. Ich glaube, du hast angefangen, sehr stark über die Probleme zu reden, als dein Leben auf Pause getroffen
wurde. Davor noch sogar ganz anders thematisch.
Ah, ja, also ich erzähl noch mal vielleicht die Entwicklung.
Ich habe angefangen, als ich meine Unbefristung bekommen habe. Dann war ich mutig genug. Vorher war ich nicht verständlicherweise nicht mutig genug, weil man nie weiß, wie Wissenschaftskommunikation aufgenommen wird und auch wie das honoriert wird. Ich habe angefangen mit wissenschaftliches Arbeiten verständlich zu machen für Studierende. Das war mein Ursprungsthema und das Ganze habe ich so ein halbes bis Jahr gemacht und dann bin ich gewachsen und plötzlich hatte ich auch Kommentare von Lehrenden, die mir dann auch ihren Alltag als dozierende Person geschrieben haben oder mir mitgeteilt haben und dann habe ich gemerkt, Momentchen mal, denen geht's ja gar nicht so gut im Wissenschaftssystem, weil das muss man dazu auch sagen, ich war 2018 habe ich meine Stelle bei Hans Anand Pant angefangen und 21 war ich schon entfristet. Das heißt, ich hatte dieses prekäre Wissenschaftssystem gar nicht
sehr
so wirklich
schnell im
ja,
Vergleich.
Ja, das ist viel zu viel, also viel zu schnell.
Nee, nicht viel zu schnell, aber im,
Vergleich
war es sehr schnell. Ne?
So, und das hat dazu geführt, dass ich eigentlich gar nicht so wirklich wusste, wie prekär das Wissenschaftssystem war, weil ich gar nicht so lange Teil davon war. Und erst dann durch das Öffnen, indem ich die Lehre nach außen getragen habe, mehr über das wissenschaftliche Arbeiten gesprochen habe, haben immer mehr Lehrende mich auf den Weg gebracht, dass da noch mehr drin steckt, noch mehr Missstand. Und dann habe ich mich mit den Missständen auseinandergesetzt. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, okay, ich bin unbefristet. Ich muss diese Unbefristung und diese Machtstellung in dem Fall auch, diese Sicherheitsstellung, will ich nutzen und muss ich nutzen, um darauf aufmerksam zu machen. Und so ist das Ganze dann thematisch auch viel stärker in diesen Missstand gerückt, weil ich gemerkt habe, es gibt sonst wahrscheinlich niemanden, der aufgrund der Stellung und aufgrund der Anstellung sich das erlauben darf und erlauben kann. Denn wenn du befristet angestellt bist und die gleichen Themen machen würdest, wie ich sie mache, würdest du wahrscheinlich nicht mehr weiter, angestellt sein. Und je höher du kommst, fragst du dich halt auch, ich würde schon auch gerne im Wissenschaftssystem bleiben und auch weiter Karriere machen. Da ist so eine Nestbeschmutzung nicht so gut, wenn man wirklich die Professur anstrebt. Und deswegen wahrscheinlich ist diese 0,4%, diese Kombination, die ich habe, mit am geeignetsten, um über das Thema zu sprechen, ohne viel Angst zu haben, weil ich glaube zu 90%, dass ich keine Professur anstrebe.
Da sind noch 10% offen.
Ja, wir kommen zum Ende langsam und ich weiß jetzt ja, wie ich das besser fassen kann. Ich habe ja so mit dieser schillernden Figur da angefangen. Dieser Glorak, das ist ja ein Wort, der sich aus Glut und Rache zusammensetzt. ja, deshalb heißt das so, Glorak. So habe ich mir das immer. Und shiny ist dann das Schillernde, aber das kann man doch jetzt, wenn man so dieses Gespräch verfolgt hat, kann man das schön in so ein paar Punkte so ableiten. Und das ist einmal, dass man um auf Missstände so verweisen zu können mit dieser, ja doch, ich kann das immer nur wieder sagen, mutmachenden Art, dieses Besondere, dass man davor oder gleichzeitig oder ja irgendwie, dass es eine absolute Notwendigkeit ist, sich mit sich selbst zu beschäftigen und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Ich glaube, das ist eine der wichtigsten Lehren, die ich aus diesem Gespräch auch für die Hörerinnen und Hörer ziehen würde. Und was ich auch gerne an dieser Stelle, weil wir in spezifischen politischen Zeiten leben, wo es gang und gäbe ist, Errungenschaften, so ich meine, unseres Sozialsystems in Frage zu stellen, hat mich nochmal sehr beeindruckt, was du über die Folgen von Sicherheit sagtest, dass nämlich diese sichere Stelle, die du dann hattest, tatsächlich die Voraussetzung war für Kreativität, die Voraussetzung war von Produktivität, die Voraussetzung war für Sensibilität, die Voraussetzung war, um das Miteinander zu arbeiten und miteinander ein Stückchen ja sich zu helfen, soweit man das eben kann. Und nicht umgekehrt, dass diese Unsicherheit zu mehr Produktivität führt, dass der Wettbewerb zu höherer Kreativität führt. Das sind Dinge, denen wir zunehmend, wie ich meine, wo wir den Kündigungsschutz mit einem Fragezeichen verbinden, wo wir Mitbestimmung mit einem Fragezeichen verbinden, aus so einem Gespräch, welches ich gerne noch Stunden geführt hätte, mit dieser jungen, aber sehr weisen Frau, kann ich jetzt sagen, das ist ja manchmal auch positiv, in diesem Sinne ist das absolut positiv gezogen habe. Du nickst eigentlich zustimmen, das tust du ja nicht immer.
Nein, ich mag deine Zusammenfassung, auch wenn ich, wie gesagt, die Welt von Pokémon, diese Metapher, die wäre mir nicht gegeben gewesen.
Das ist sozusagen,
das ist, du bist wieder was gelernt.
Also du bist da in so einer Zwischen. Also ja, deine Tochter ist so klein und...
In dieser Frage ist genau das ist einem, aber deswegen machen wir ja auch, sprechen wir ja auch hier, um voneinander zu lernen. Ich starte morgen früh in einem Familienurlaub, aber wir reden hier ja vor allen Dingen über Sprünge und Reisen und was, wo immer deine Lebensreise weiterhin geht, es wird unglaublich spannend sein, bin ich mir total sicher. Ich wünsche dir dafür ganz, ganz viel Glück, fingers crossed, und bin gespannt, was als nächstes von dir zu lesen oder zu hören sein wird.
Ich auch.
Na super.
Das ist ja, glaube ich,
sind wir schon zwei.
Genau, dass alles, was ich mache, meistens aus Spaß und aus der Laune aus dem Bauch herauskommt. Ich habe selten Strategie dahinter. Insofern ist es für mich selbst auch immer eine kleine Überraschungswundertüte. Aber schön, dass ihr so positiv dem entgegensteht. Das gibt mir Mut, die Überraschungstüte das nächste Mal schwunghafter zu öffnen.
Und danke, dass du aus der Frau Forschung geworden bist zu einer Frau des gesamten, ja fast des gesamten guten Lebens.
Vielen Dank.
Das ist schön.
Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Der Sprung ins kalte Wasser wird produziert von mir, Jan Wetzel. Das Sounddesign kam von Bonnie Stoev. Abonnieren könnt ihr den Podcast auf den üblichen Plattformen, mit Video auch auf YouTube. Folgt uns und hinterlasst uns doch gerne eine gute Bewertung.